Überlandflieger, der Podcast.
Eine neue Folge Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Mühlenkreis. Interessante Menschen und deren Geschichte. Wir quatschen hier eigentlich über alles. Und heute geht es unter anderem um Lebensretter. Mein Gast heute ist Alina Flemming-Diekmeier aus Bad Holzhausen. Grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Lina, du hast einen Lebensretter. Und ja, wir wollen mal gleich gucken, ob du den überhaupt persönlich kennst und was genau dahinter steckt. Und wenn wir jetzt von unbekannten Lebensrettern sprechen, dann klickt es beim einen oder anderen schon mal, dass es nämlich um das Thema Stammzellenspende, Stammzellentransplantation heute geht. Du hast eine bekommen. Magst du uns mal so deine Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, also im Endeffekt kann ich zuallererst erstmal sagen, ich hatte damals keinen Krebs. Das ist vielleicht eine wichtige Information auch. Ich bin mit 9 Jahren an einer Autoimmunerkrankung erkrankt, beziehungsweise die ist damals ausgebrochen. Das ist eine septische Granulomatose. Und mit 26 wurde die dann jetzt mit einer Stammzelltransplantation behandelt. Genau. Viele denken ja bei Stammzelltransplantation sofort an Blutkrebs, ist auch die bekannteste Krankheit auf jeden Fall. Aber es gibt tatsächlich noch viele, viele andere Krankheiten, die mittlerweile auch mit einer Stammzelltransplantation oder einer Knochenmarkstransplantation geheilt werden können.
Das war aber schon eine lebensbedrohende Krankheit, die du gehabt hast. Also ist die jetzt komplett weg oder?
Ja, es ist eine schon ziemlich lebensbedrohliche Krankheit. Das ist eine seltene Erbkrankheit, die das Immunsystem halt betrifft. Und man ist halt anfälliger für schwere und potenziell lebensbedrohliche bakterielle Pilzinfektionen. Und prinzipiell ist diese Krankheit jetzt geheilt. Das Einzige, was ist, sie liegt halt, weil es eine Erbkrankheit ist, noch auf meiner DNA. Das heißt, ich könnte sie noch weiter vererben.
Wie lange ist das Ganze jetzt her?
Also mit 9 Jahren bin ich erkrankt und mit 26 transplantiert worden. Also jetzt werden es dieses Jahr 7 Jahre. Also 2017 habe ich die Stammzellspende bekommen.
Wie ist diese Spende für dich abgelaufen? Das ist ja auch ein Schritt, wenn man es sich überlegen kann, so wie in deinem Fall. Ne? Bei Blutkrebs ist klar, es gibt nur diesen Weg. Bei dir wird man ja auch irgendwie abgewogen haben, okay, was machen wir jetzt?
Ja, das stimmt. Im Endeffekt, natürlich haben auch Krebserkrankte die Chance, sich für oder gegen eine Therapie zu entscheiden. Und ähnlich war es bei mir, nur nicht ganz so dramatisch, weil ich hatte für diese Erkrankung einen sehr harmlosen Verlauf. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Die Ärzte damals waren doch sehr irritiert und gleichzeitig begeistert, wie gesund ich scheinbar durch diese Erkrankung bis 26 durchgekommen bin. Da gibt es andere Fälle. Und im 2016 habe ich mich nochmal mit einem Spezialisten aus Dresden in Verbindung gesetzt, der mich dann an einen Spezialisten in München verwiesen hat. Und da war dann aber relativ schnell klar mit möglichen Folgeerkrankungen, die eigentlich schon hätten eintreffen sollen, aber jetzt halt eintreffen könnten, dass ich eigentlich um eine Stammzellspende nicht drumherum komme, wenn ich ein längeres und gesünderes Leben führen wollen würde. So, und dann war für mich allerdings auch die Entscheidung sehr schnell klar. Das war dann im Dezember 2016. Ich habe mich dann sofort testen lassen und mein Bruder hat sich mittesten lassen, weil wir erst dachten, dass er vielleicht spenden könnte. Er kam dann nicht in Frage und im Mai 2017, hatte ich dann 3 potenzielle Spender, wobei nur einer in 9 von 10 Übereinstimmungen mit mir zusammengepasst hat. Und dann hat es von Mai an nochmal diese Zeit bis November gedauert, wobei zwischendurch nicht ganz klar war, kann ich schon im September transplantiert werden oder nicht. Dann verschob sich das immer aus bürokratischen Gründen häufig, wobei ich mir auch vorstellen kann, das wurde aber allerdings nicht so kommuniziert, dass es Patienten gab, die schneller und dringender eine Transplantation brauchten. Und alles in allem war es dann so, ich bin Mitte November nach München runter, bin da im Krankenhaus aufgenommen worden und habe dann 10 Tage, 22 Stunden an der Chemotherapie sitzen, liegen, stehen dürfen und bin vom Immunsystem komplett auf Null gefahren worden, bis ich dann am 30.11. die Transplantation bekam.
Das ist heftig, oder?
Ja, Absolut. Also ich habe es mir tatsächlich so schlimm nicht vorgestellt. Der psychische Aspekt war vorher schon ziemlich heftig, wo man wusste, man entscheidet sich gerade für oder gegen das Leben. Auch mit allen Risiken, die eine Transplantation mit sich bringen kann. Und das war schon im Endeffekt, mir konnte ja keiner sagen, wie lange ich jetzt noch mit der Krankheit leben kann, aber auch nicht, wie lange ich durch die Transplantation leben könnte. Und dass dann immer so ein Verzögerungsprozess da war, das hat einen mental auch ganz schön mitgenommen, weil man musste ja auch alles planen. Und von alles planen heißt, meinem Arbeitgeber zu sagen, ab wann ich im Krankenhaus sein werde, bis hin zu, ich bereite schon alles so weit vor, falls meine Eltern meine Passwörter für irgendwelche digitalen Geschichten brauchen. Ich war auf alles vorbereitet.
Okay, das ist krass. War dir das am Anfang schon so bewusst, als das Wort Stammzellenspende fiel, was dann da auf dich zurollt? Oder sagt das dann so scheibchenweise?
Durch meine Ausbildung war ich schon medizinisch ein bisschen vorbereitet, was dabei passiert, und konnte mir das auch vorstellen. Ich habe eine Zeit lang in einer Kinderklinik in Bethel gearbeitet und da natürlich auch Onkologie-Patienten, vor allem natürlich Kinder, behandelt und betreut. Von daher hatte ich einen groben Einblick, was passieren kann. Aber die richtige Vorstellung kam dann erst beim Erleben. So, vorher war es ein Abwägen und habe ich das richtig verstanden und immer wieder zu hinterfragen, ist das richtig, wie funktioniert das, was muss ich beachten. Aber dann richtig gelernt habe ich es beim Erleben.
Wie sehr hat das Ganze dein Leben verändert und vielleicht auch gar nicht nur in Anführungsstrichen diese Spende an sich, die dir ja eine ganz andere Chance dann schenkt, sondern auch die Gedanken, die du dir im Zuge dessen gemacht hast?
In vielerlei Hinsicht fand ich es sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Man hinterfragt doch noch mal vieles mehr. Dadurch, dass ich ja vorher schon jahrelang mit einer Krankheit gelebt habe, war mein Leben ja sowieso schon anders als das von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Menschen, die sich nicht mit Krankheiten auseinandersetzen müssen. Es hat aber mein Leben noch mal ganz neu geprägt, in ja sowohl beruflicher Hinsicht, aber auch noch mal in gesundheitlicher Hinsicht. Ich bin zwar auf der einen Seite geheilt, aber es ist trotzdem so, ich lebe heute auch mit leichten und kleinen Einschränkungen, und die ich absolut tolerabel finde für das, was sonst im anderen Fall gekommen wäre. Aber es bringt einen auch noch mal dazu, zu sagen, das Leben ist endlich. Und es ist egal, in welchem Alter. Es ist egal, ob ich 5 Jahre alt bin, ob ich 15 bin, 26 oder 70 oder 80. Und über was man sich alles Gedanken machen könnte, gerade auch was die Hinterbliebenen vielleicht angeht, ob das jetzt sowas wie eine Patientenverfügung ist oder auch Wünsche auszusprechen, was man möchte, wer bei einem sein sollte und wo man nochmal anders den Fokus auch im Leben drauf legt. Auch andere Sachen wieder mehr wertzuschätzen. Und ich habe jetzt innerhalb dieser 7 Jahre auch gemerkt, dass ich am Anfang wieder mehr wertgeschätzt habe, was ich habe, was um mich rum passiert, was ich erleben durfte. Aber wenn der Alltag kommt, merkt man doch ganz schnell, es ist zur Gewohnheit wieder geworden, es ist wieder so selbstverständlich. Und zwischendurch hilft es, das sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, gerade auch wenn man sieht, dass die DKMS wieder ständig irgendwelche Aufrufe machen, hey, das Leben ist endlich, leb jeden Tag, wie du ihn leben möchtest, sei fröhlich, sei glücklich und versuche das Beste aus vielen Situationen rauszuholen.
Du hast die DKMS gerade schon angesprochen, die Deutsche Knochenmark-Spendedatei, die immer viel auch suchen muss, weil eben doch längst nicht jeder typisiert ist und eben viele Leute auch warten müssen. Da hat sich auch bei dir ja ein engerer Kontakt mit denen ergeben, ne?
Ja, absolut. Also das fing schon an, als ich damals die erste Postkarte von meinem Spender ins Krankenhaus bekommen habe.
Ah, er hat dir geschrieben?
Er hat mir geschrieben. Spende. Ja, das war richtig, richtig schön. Also und daraufhin war klar, ich darf über die DKMS mit ihm anonym kommunizieren und dadurch habe ich dann auch Kontakt zu den Mitarbeitern der DKMS bekommen. Und der hält teilweise noch bis heute gelegentlich an. Und das ist eine ganz großartige Organisation, die ja ein Stück weit auch Wunder vollbringen, ja.
Wie ist das gewesen mit der Postkarte von deinem Spender? Normal ist es ja so, ich glaube, es vergeht ein halbes Jahr oder ist es sogar noch länger, dass man sagt, so kein Kontakt und dann kann man ja mit Spender, Spenderin in Kontakt treten. Aber das ging dann bei dir ja offensichtlich viel, viel schneller.
Genau, anonym darf man Kontakt aufnehmen, aber das läuft über die DKMS. Also wir mussten unsere Briefe an die DKMS schicken. Die haben die dann gelesen und es war wirklich so, die haben sich die so durchgelesen, dass die Anonymität sowohl des Patienten wie aber auch des Spenders gewährleistet ist. Das heißt, teilweise wurden auch mal Sätze geschwärzt, damit nicht klar war, in welche Richtung geht es. Kann derjenige durch Google oder ähnliches den anderen ausfindig machen? Und nach 2 Jahren ist es dann so, dass wir uns persönlich kennenlernen durften. Wir mussten aber beide einen Antrag an die DKMS schicken, dass wir das wünschen. Vorher wäre das nicht passiert. Also da hat die DKMS ein ganz tolles Schutzprogramm wirklich für beide Seiten.
Vielleicht können wir da mal ganz kurz noch was zu sagen, warum dieses Schutzprogramm, also oder warum will man auch nicht, dass die sich zu früh kennenlernen?
Das habe ich die DKMS tatsächlich auch gefragt. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal hat das so Gründe, dass die Transplantierten das nicht so gerne möchten, weil sie nicht in einer Art Schuldverhältnis stehen möchten. Die Leute, die spenden, sagen, naja, soll sich jemand einfach glücklich schätzen, dass er was von mir bekommen hat. Aber sie sehen sich selber auch gar nicht als Lebensretter oder teilweise ist es wohl auch so, dass welche Angst haben, dass finanzielle Faktoren dahinter stehen, sowohl von beiden Seiten, dass der eine glaubt, hey, wenn der andere jetzt mitkriegt, ich bin wohlhabend oder so, dass der auf einmal noch was anderes fordert.
Ihr habt euch dann ja getroffen. Wie ist das gewesen?
Ja, spannend. Also es war wirklich, am 30.11.2019 habe ich seine Kontaktdaten bekommen. Und habe ihn daraufhin sofort angerufen, auch mit Videocall und das war gleich super spannend. Und kurz darauf haben wir die Anfrage von der DKMS bekommen, ob wir an einer TV-Sendung teilnehmen wollen. Und das war dann für uns beide sofort klar, auf jeden Fall. Und wir haben dann auch entschieden, wir lernen uns da dann erst richtig kennen. Hatten dazwischen dann noch mal per WhatsApp geschrieben. Aber kennengelernt haben wir uns dann in Baden-Baden, kurz vor Weihnachten, und haben an der Sendung Nachtcafé teilgenommen. Und 2 Stunden bevor die Sendung losging, haben wir dann noch kurz Zeit gehabt, einmal über den Weihnachtsmarkt zu gehen und uns einmal auszutauschen. Und das war Gänsehaut von vorne bis hinten, weil ja, da stand jemand vor einem, den man nie kannte, aber der so eine große Bedeutung auf einmal für einen im Leben spielte.
Das kann ich mir vorstellen. Du bist sehr aktiv so im Zeichen der DKMS. Also wer sich das Foto zu unserer Podcast-Story anguckt, der wird dich bestimmt auch schon mal in einer Zeitung gesehen haben oder beim Radio gehört haben. Es ist dir wichtig, da was zurückzugeben, ja?
Absolut. Also wie ich ja schon am Anfang sagte, die DKMS hat ganz, ganz viel für mich getan. Und das ist vom Schutzprogramm bis hin, dass sie ja auch alles für mich organisiert haben. Es ist eine, ja, wirklich eine Organisation, die viel mehr Unterstützung noch braucht. Und das ist egal in welcherlei Hinsicht. Also man kann für die DKMS ganz, ganz viel tun. Und die sind eigentlich, und das sagen die auch auf ihrer Homepage, für alles dankbar. Ob das jetzt die Typisierung ist, ob das irgendwelche Registrierungsaktionen ist, ob das vielleicht manchmal nur kleine Geldspenden sind. Die sind einfach für jede Hilfe, die sie bekommen, sind die dankbar. Und ja, ich habe sogar noch das Gefühl, ich mache schon fast noch zu wenig, weil das, was sie für mich getan haben, kann ich so in der Hinsicht gar nicht zurückgeben.
Ich wundere mich immer, wenn ich diese Typisierungsaufrufe sehe, Zum Glück gibt es die auch hier bei uns im Kreis sehr häufig. Auch das Leosumfer Berufskolleg macht da ja auch regelmäßig was und hat ja auch tatsächlich schon sehr viele Lebensretter daraus hervorbringen können. Also da haben auch schon viele Leute gespendet. Aber ich denke mal, mein Gott, es müssten doch jetzt mal bald alle typisiert sein, weil wir sprechen hier wirklich von der Aktion, dass man sich so ein Wattestäbchen durch den Mund zieht und das ist es erstmal gewesen. Mhm. Und dann ist man in dieser Datei. Aber offensichtlich scheint da ja noch so eine große Lücke zu klaffen.
Ja, das hängt natürlich von vielen Faktoren zusammen. Erstmal kann man sagen, ich habe heute Morgen noch auf der Seite der DKMS geguckt, 12 Millionen Menschen sind registriert und das ist natürlich schon mal eine Riesenzahl und große Zahl. Die DKMS hat aber natürlich auch noch viele Tochtergesellschaften weltweit, deswegen weiß ich nicht, ob diese 12 Millionen jetzt auf die deutsche DKMS-Geschichte zurückbelaufen oder weltweit. Wenn wir weltweit gucken und die DKMS spendet weltweit, da haben wir natürlich irgendwas bei 8 Milliarden Menschen. Und da ist natürlich 12 Millionen dann leider nur ein kleiner Bruchteil. Aber es hängt natürlich auch viel dran, darf jemand spenden? Kann jemand überhaupt spenden? Und auch da sind die Richtlinien natürlich auch vorgegeben. Ab wann darf ich spenden? Welche Voraussetzungen muss ich haben? Und manchmal ist ja schon die vermeintlich kleinste Erkrankung, die Ausschluss gibt, sich registrieren zu lassen. Oder manche werden ja dann auch ab einem bestimmten Alter aus der Registrierung rausgenommen.
Ich glaube, bis 55 oder ist es noch ein bisschen länger? Also es ist tatsächlich so, dass man ja wirklich relativ schnell dann wieder rausfliegt, weil ja eben auch sichergestellt werden soll, dass mir als Spender, Spenderin einfach nichts passiert. Ich habe einen Bekannten, der hatte mal, oder einen gemeinsamen Bekannten haben wir ja sogar, der mal als Spender in Frage kam und dann wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt wurde und dann war es für ihn was ihn überhaupt nicht einschränkt in seinem Leben, aber er dann eben dann wieder ausschied als möglicher Spender. Also es muss sich jetzt niemand Sorgen machen, glaube ich, dass einen die Spende in Gefahr bringt, es wird sich da sehr, sehr gut und sehr sicher drum gekümmert, ne?
Absolut. Also es wird natürlich nicht nur für den Patienten geguckt, was ihm heilt, sondern die Sicherheit des, wie du gerade schon sagtest, also für denjenigen, der spendet, die ist auch wahnsinnig hoch. Und da sind wir auch wieder bei diesem Schutzkonzept der DKMS. Eigentlich sehr praktisch für jeden, der registriert ist. Der kriegt einmal einen vollen Check-up vom gesamten Körper. Und bei der kleinsten Geschichte, die für den Spender selbst gefährlich werden könnte, ab da ist es ein Ausschlusskriterium. Ja.
Und ich kenne auch die Schauergeschichten von früher, da wird eine mit einer großen Nadel Knochenmark aus dem Becken entnommen. Auch da können wir an dieser Stelle sagen, dass es ja oft tatsächlich der Weg ist, ja, ich glaube, ähnlich wie eine ganz, ganz lange dauernde Blutspende. Meist ist es ja in dem Fall getan. Und ja, es gibt auch den anderen Eingriff, aber der hat nichts mit dem Szenario zu tun, was ich hier jetzt gerade beschrieben habe.
Ganz genau. Also es ist wirklich so, die meisten machen diese Stammzelltransplantation und das muss man sich vorstellen wie ja, eine etwas länger dauernde Blutspende. Natürlich kriegen die Spender auch ja, Medikamente, die dabei helfen, dass diese Blutspende im Endeffekt stattfinden kann. Und es kann auch mal sein, dass man sich danach ein bisschen grippiger fühlt. Das ist möglich. Und das andere ist die Knochenmarkspende. Nicht zu verwechseln mit der Rückenmarkspende, bitte. Das ist was anderes. Die Knochenmarkspende findet unter Vollnarkose statt. Und das wissen auch ganz viele nicht. Und das heißt, die Patienten bekommen eigentlich gar nichts davon mit, liegen vielleicht zwischen 15 und 60 Minuten im OP und sind dann noch 2 Tage im Krankenhaus. Das war's. Mehr haben die damit im Endeffekt nicht, ja, keine weiteren Szenarien zu befürchten. Ja,
und sie haben damit dann wahrscheinlich ein Leben gerettet. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ich habe das selbst im Umfeld erlebt, dass noch jemand relativ Junges durch eine Stammzellentransplantation eben eine zweite Chance bekommen hat. Und ich merke, wenn ich so durch meinen Insta-Feed scrolle, es triggert mich sehr an, emotional auch. Und dann denke ich jetzt, wo wir hier beide sitzen, boah, wie muss das für dich sein? Also ich habe es im Umfeld erlebt, du hast dadurch eine andere Chance, eine neue Chance bekommen.
Ja, es triggert mich jedes Mal. Jedes Mal, wo ich denke, da sind Menschen in einer Situation, die sie sich nicht gewünscht haben und brauchen dringend Hilfe. Und sie brauchen so dringend Hilfe, dass sie das mit der Öffentlichkeit teilen. Also sie, ja, im Endeffekt teilen sie ihr Leid, gerade um Hilfe zu bekommen. Und das ist schon für mich auch immer sehr rührend und bewegend. Also ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut und wünschte mir manchmal, ich könnte auch was tun. Aber ja, viel mehr als etwas zu posten oder beziehungsweise zu reposten, viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Oder halt Leute wirklich auch zu animieren und zu motivieren und zu sagen, komm, bitte registrier dich. Du könntest ein Menschenleben retten. Und auch umgekehrt muss man ja sagen, wenn dir sowas mal passiert, möchtest du ja auch, dass dir geholfen wird. Mhm. Aber das ist eine ganz, ganz, ja, schwierige Situation auch, weil niemand ist dazu gezwungen, jemand anderem zu helfen, um Gottes Willen. Ne, das muss auch wirklich jeder für sich entscheiden. Das ist ein sehr sensibles Thema.
Mhm. Du hast gerade gesagt, ich würde gerne mehr tun, aber ich tue ja gar nicht viel. Da aus meiner Sicht, du tust sehr, sehr viel. Und auch, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen, ich glaube, wo du auch sagst, ich kann niemanden zwingen. Es ist wie mit Organspende. Ich kann niemanden zwingen, das zu tun. Aber ich kann darüber sprechen. Ich kann mir klar werden, was will ich. Und diese Entscheidung ist ja vielleicht schon mal was wert. Nämlich entweder ich sage nein, dann ist das Thema beendet. Oder ich sage ja und ich entscheide mich dann aktiv, entweder mich zu typisieren lassen oder sei es die Organspende, mir dann eben einen Spendeausweis ins Portemonnaie zu stecken. Ne?
Genau. Und jeder muss auch wissen, dass es noch die Möglichkeit gibt, selbst wenn ich registriert bin, darf ich auch noch Nein sagen? Also ich bin nicht verpflichtet, wenn ich angeschrieben werde und ich gerade, ich weiß nicht, irgendwelche Lebensumstände es gerade aktuell nicht ermöglichen, dass ich spenden kann, darf ich Nein sagen. Und das ist wirklich auch vollkommen legitim. Es ist der eigene Körper.
Ich finde, wir neigen ja auch dazu, solche Themen ja, da spricht man nicht so gerne rüber. Ne? Man schiebt das so ein bisschen, ob Krankheit, schwere Krankheit, Tod, das schiebt man gerne weg. Ich glaube, dass das vor Jahrzehnten noch viel mehr in unserem Leben gewesen ist. Und jetzt mögen wir halt lieber was Buntes, was Leichtes, was Seichtes und beschäftigen uns damit nicht. Wie schaffen wir es denn, auch solche Themen mal wieder zu platzieren, ohne dass die Leute sofort sagen, oh, will ich mich nicht mit beschäftigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das geht wirklich nur, dass solche Sachen, wie wir die jetzt gerade tun, dass sowas vielleicht manche Menschen motivieren kann, zu sagen, hey, ich spreche über meine Probleme. Und das ist nicht nur bei schweren somatischen Krankheiten, also körperlichen Krankheiten so, sondern wir sprechen auch von psychischen Erkrankungen, wo häufig tabuisiert wird, wo häufig gesagt wird, nee, darüber will ich nicht sprechen, darüber kann ich nicht sprechen. Natürlich muss man auch das hinnehmen, aber ich glaube, wenn man offen zeigt, dass das nicht schlimm ist, dass man darüber sprechen darf und dass es manchmal sogar helfen kann, wenn ich darüber spreche, dass ich das nicht mit mir alleine ausmachen muss. Ich glaube, wenn wir immer mehr Personen werden, die sich trauen zu sagen, hey, ich mache daraus kein Tabuthema, ich möchte gehört werden, ich möchte, dass andere Menschen gehört werden. Ich glaube, dass wir dadurch schon viel bewirken könnten. So.
Ich glaube, das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Ja. Ne? Also egal, was ihr habt, ja, sprecht darüber. Ja. Denn je mehr darüber sprechen, ob es eine Krankheit ist, ob es darum geht, wen ihr liebt, sagt es. Denn dann ist es irgendwann mal ganz normal, dass wir dann eben nichts mehr wegschieben, ne, sondern drüber sprechen. Du hast gesagt, deine Ausbildung war eh schon im Gesundheitlichen.
Genau.
Um jetzt mal noch so ein bisschen die Kurve dahin zu kriegen. Ich nehme aber an, die ganze Geschichte hat das Ganze noch verstärkt, dass du sagst, so da will ich noch mehr machen. Wie ist es beruflich für dich weitergegangen? Was machst du aktuell?
Also ich habe die Ausbildung zur Physiotherapeutin vor über 10 Jahren abgeschlossen und habe eigentlich als Wunsch immer gehabt, mal Medizin zu studieren und in die Luftrettung zu gehen. Das war eigentlich schon als 9-Jährige war das für mich schon fixiert in meinem Lebensplan. Und dadurch, dass ich aber auch erkrankt war und so durfte ich es auch erst eine Zeit lang nicht, dann habe ich mich für die Physiotherapie entschieden. Und nach der Transplantation standen mir aber alle Türen wieder offen. Von ich darf doch jetzt Medizin studieren und dann habe ich mich aber aktiv dagegen entschieden, Psychologie studieren oder ähnliches. Ich war aber irgendwie nicht so ganz fein mit den Sachen. Und habe mich dann jetzt für den Studiengang Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik entschieden und studiere das jetzt ja, jetzt im 6. Semester in Münster und bin hoffentlich nächstes Jahr dann mit dem Bachelor zumindest fertig.
So, das musst du jetzt einmal erklären, weil ich gebe zu, bei der Vorbereitung auf unser Treffen heute dachte ich auch, oh, das sagt mir jetzt so erstmal nichts.
Ja, das ist auch sehr interessant. Diesen Studiengang gibt es auch noch gar nicht so lange und auch noch gar nicht so weit verbreitet. Medizinpädagogik, da können sich, glaube ich, viele was drunter vorstellen. Medizinische Fachberufe müssen ja ausgebildet werden und dafür als Dozent tätig zu sein, braucht man mittlerweile halt auch dank der vielen bürokratischen Entscheidungen mittlerweile einen Bachelor und einen Master. Da habe ich jetzt den ersten Schritt hin gemacht und der Bereich der Gesundheitspsychologie beschäftigt sich, ja, wie der Name schon sagt, mit Gesundheit und Psychologie und beinhaltet viele Präventionsmaßnahmen. Prävention, wenn ich noch gesund bin und hoffentlich gesund bleibe, aber auch wenn ich erkrankt bin, wie gehe ich mit dieser Erkrankung um? Und da gibt es viele Präventionsstrukturen, die man mit einem Klienten angehen kann und die man zusammen mit jemandem besprechen kann. Und das ist egal, ob das jetzt im sportlichen Sektor ist oder ob das im rein psychologischen Sektor ist, meistens ist es sowieso so, alle Themen kommen zusammen. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Körper, Geist und Seele darf ich da kombinieren drin.
Gut, da wirst deine eigenen Erfahrungen werden dann eine Rolle spielen, ne? Die du während der Transplantation oder gerade dann auch während der Chemo da gemacht hast.
Ja, auch als Kind. Ich habe dieses ganze medizinische Umfeld mitbekommen. Als Kind, als dann Transplantierte. Es gibt so viele Fachberufe, die wir haben im medizinischen Sektor, die meiner Ansicht nach viel zu wenig gesehen werden, die viel zu wenig wertgeschätzt werden und die aber helfen möchten, die wirklich dabei sind, Menschen zu helfen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder eigene Lebensgeschichten, wo jemand Hilfe nicht annehmen möchte oder nicht annehmen kann. Aber trotzdem die Türen offen zu halten und zu sagen, hey, es gibt nicht nur diese Tür oder nicht nur diese Tür, sondern wir haben 15 Türen, in die du gehen darfst.
Mhm. Ich war auf deinem Insta-Account. Du bist super viel unterwegs gewesen als Physio. Mhm. Also auch bei Sportwettkämpfen, international. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, genau, es fing an. Am Anfang meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin hatte ich die Chance, bei einem Landesligisten hier im Kreis als Physio zu lernen. Ich darf es so formulieren, ich durfte da wirklich ganz, ganz viel lernen und nicht nur im medizinischen, sondern auch im sozialen Kontakt und habe dadurch ja mir ein großes Netzwerk aufgebaut, dass ich von da aus dann einen Bundesliga-Verein der jugendlichen Handballer betreuen durfte. Und im späteren Kontext dann sogar, ja, im Bundesliga-Verein hier auch aus der Region. Und darüber bin ich dann wieder an Kontakte gekommen, die mich mit dem Deutsch-Gehörlosen-Sportverbund in Kontakt gebracht haben. Und da war ich 2022 mit den Schwimmern auf den Olympischen Spielen für Gehörlose, den Deaflympics in Brasilien. Und letztes Jahr durfte ich mit den Schwimmern nach Argentinien auf die Weltmeisterschaft fahren.
Schön, wo geht's noch hin?
Ja, vielleicht nächstes Jahr noch nach Tokio.
Wunderbar, ich will die Fotos sehen.
Ja, gerne.
Du hast auch eine Fortbildung als psychologische Ersthelferin gemacht. Was ist das?
Das ist eigentlich ein Pendant zum betrieblichen Ersthelfer. Also betriebliche Ersthelfer müssen ja in einem Betrieb ab einer bestimmten Personenzahl gestellt werden. Und ich habe diesen psychologischen Ersthelfer aus Zufall nur gefunden, weil ich mich ja für die Psychologie halt interessiere und habe den dann für mich privat gemacht. Und dabei habe ich aber festgestellt, dass meiner Ansicht nach dieser genauso verpflichtend in einen Betrieb eingeführt werden sollte wie der betriebliche Ersthelfer für somatische Geschichten. Also ich finde, es ist wichtig zu erkennen, ob einer meiner Kollegen vielleicht an einer Suchterkrankung leidet oder da reinrutscht. Es ist wichtig zu erkennen, ob mein Kollege vielleicht gerade in ein Burnout, in eine Depression schlittert. Und bei diesem Ersthelfer werden einem Techniken an die Hand gegeben, womit man, auch wenn man Berührungsängste mit dem Thema Psychologie hat, aber trotzdem Techniken mitbekommt, die das Gespräch erleichtern. Man stellt keine eigene Diagnose, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, jemand anderem auf dem Lebensweg eine Hilfe zu sein und ihm die Möglichkeit zu bieten, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Weil wenn man überlegt, wie viele Suizide wir im Jahr 2022 hatten, das müssen irgendwas um die 17.000, glaube ich, gewesen sein. Wenn wir nur durch diesen psychologischen Ersthelfer es schaffen würden, einen Bruchteil davon zu bewahren, einen Suizid zu begehen, gerade auch, weil wir drüber sprechen, weil wir es nicht tabuisieren, ich glaube, dass da doch schon einigen mitgeholfen werden könnte.
Mhm. Du traust dich auf jeden Fall an schwere Thematiken ran. Ne?
Ja.
Es ist alles nicht eitel Sonnenschein, sondern schon auch dahin, wo es schwierig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann, wenn man das beruflich macht, auch irgendwie einen Ausgleich braucht.
Mhm.
Ist das Sport, weil du so viel unterwegs bist? Oder was ist so das, was du sagst, ja, da ziehe ich mir dann meine Kraft wieder raus?
Ja, der Sport ist es natürlich mehr theoretisch als praktisch. Aufgrund meiner gesamten gesundheitlichen Vorgeschichte bin ich tatsächlich eingeschränkter, als ich es immer wahrhaben wollte. Nichtsdestotrotz tut mir Bewegung und auch Sport tut mir gut und ich versuche alles, was tagesformabhängig möglich ist. Und ansonsten gibt es verschiedene Sachen. Also am meisten Kraft ziehe ich aus den Gesprächen mit meinen Eltern tatsächlich raus. Wir haben ein sehr enges und intensives Verhältnis und da ziehe ich die meiste Kraft wieder raus. Ansonsten versuche ich es mit Spaziergängen, gerade wenn ich auch wieder hier in der Heimat bin, mit dem Hund durchs Wiehengebirge zu laufen. Manchmal Meditation, Yoga. Also Freunde treffen ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man auch weiß, wer begleitet einen durchs Leben. Manche nur phasenweise, andere ein Leben lang. Aber aus solchen Sachen kann man ganz, ganz viel Kraft ziehen.
Mhm. Normalerweise frage ich immer nach Lieblingsorten im Kreis. Finde ich bei dir völlig verschenkt. wo wir doch heute auch so ein bisschen philosophisch hier und Deep Talk-mäßig unterwegs sind. Dann lass es mich mal so formulieren. Nicht die drei Lieblingsorte im Kreis, sondern du hättest drei Wünsche frei. Was wäre das?
Also als allererstes natürlich Gesundheit für meine Familie und meine Freunde, aber natürlich auch für am liebsten für alle auf der Welt. Das wäre so natürlich das Nonplusultra. Ansonsten ist mein zweiter Wunsch, ich möchte gerne irgendwann mal die ganze Welt bereisen. Und das nicht nur als Sportphysio, sondern auch, ich möchte was sehen, ich möchte was erleben, ich möchte Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen und ihre Lebensweise und vielleicht auch daraus was für mich mitnehmen und rausziehen.
Dann brauchst du diese Weltkarte, wo man das immer so wegrubbeln kann, wo man schon gewesen ist. Kennst du die?
Die kenne ich von Instagram tatsächlich, ja. Das stimmt, die bräuchte ich eigentlich.
Eigentlich
bräuchtest
du die, ja.
Ja, das stimmt, ja. Oder manche sagen ja auch, ne, mit Dartpfeilen auf so eine, gut, vielleicht lande ich dann zwei Wochen hinterm Kühlschrank, aber wäre auch mal eine Reise wert,
auch
ne?
Auch nicht schlecht, ne?
genau, und ansonsten ist mein dritter Wunsch, der ist zwar sehr groß formuliert, aber ich würde tatsächlich gerne die Welt im Denken und Handeln verändern wollen, gerade was die Empathie angeht vieler Menschen, was die was Gerechtigkeit im Umgang mit anderen Menschen angeht und auch was den Frieden auf der Welt angeht. Das wäre natürlich eine der größten Botschaften, wenn man das erreichen könnte. Und ich glaube, dass gerade wenn Themen nicht tabuisiert werden, wenn man kein Stoppschild vor den Mund gesetzt bekommt, dass dann doch viel, viel mehr erreicht werden kann, dass viel mehr Menschen gehört werden könnte und dass dadurch auch wieder ein ganz anderer Zusammenhalt auf der Welt stattfinden kann, weil wir bräuchten viele Sachen auf dieser Welt nicht, die aktuell vorherrschen.
Hm. Lina, vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke, dass du gesagt hast, ich komme hier hin, ich erzähle die Geschichte, ich erzähle meine Geschichte, auch sehr, sehr persönliche heute. Und ja, einfach um das Ziel, dass man Themen nicht tabuisiert, dass sich vielleicht noch ein paar mehr über eine Registrierung bei der DKMS Gedanken machen, über solche Themen. Ja, dass du deshalb hier gewesen bist, das freut mich sehr. Vielen lieben Dank, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und schreib mal eine Karte, wo immer es dich dann noch hin verschlägt. Ne?
Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Dagmar. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Menschen wir erreichen können und wie viel wir, ja, und manchmal reicht es nur eine Person, die aufhört, Themen zu tabuisieren und die anfängt zu reden.
Ja, also vielleicht wollt ihr ja auch mal über Dinge sprechen im Überlandflieger. Ihr kommt aus dem Kreis Minden-Lübbecke und habt gesagt, das ist mein Thema, darüber möchte ich sprechen. Dann schreibt uns einfach, zum Beispiel bei Instagram oder Facebook über unseren Account Überlandflieger. Ich würde mich sehr freuen, vielleicht sitzen wir dann auch hier und sprechen über ein Thema, was es wert ist, mal endlich mehr gehört zu werden. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr dann bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, dann hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.